Manche Entscheidungen verändern alles. Der Kauf einer Immobilie gehört dazu. In Wortwert Wohnen, dem Baufinanzierungspodcast, spricht Sinan Natscha über das, was wirklich zählt. Für Menschen, die bei ihrer Baufinanzierung auf Stabilität, Klarheit und Verlässlichkeit setzen. Überzeugende Referenzen, unzählige begleitete Missionen. Wortwert Wohnen, der Baufinanzierungspodcast.
Wortwert Wohnen, so heißt dieser Podcast. Und in der Regel ist es so, wenn Sinan Natscha und Dirk Hildebrand über etwas reden, hat Dirk Hildebrand ein bisschen Ahnung von den Dingen im Leben gesammelt.
Sehr gut.
Jetzt machen wir ein Thema, von dem ich wirklich ahnungslos bin.
Cool.
Also weiß ich nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Meistens wirklich in solchen Podcast-Folgen ein bisschen dumm. Ja. Aber das ist schon in Ordnung. Das darf man auch mal sein. Man darf sich auch mal mit einer Sache nicht auskennen. Und mit Erbbaurecht kenne ich mich wirklich überhaupt nicht aus.
Ja, China. Ist gut.
Gar nicht.
Ist auch schon wahnsinnig komplex. Da mag ich jetzt auch die Zuschauer und Hörer, ja Hörer sagt man ja an der Stelle, vorbereiten wollen, dass das schon harte Kost ist.
Ja.
Dass man sich konzentrieren muss, wenn man die Folge hört. Weil an sich ein Erbbaurecht eine immense Chance mit sich bringt, wenn man das gut aufstellt, also im Rahmen einer Finanzierung, gewisse Vorteile hat und gewisse Nachteile hat. Und das müssen wir heute einfach mal durchgehen.
Ja, es tut mir furchtbar leid. Ich würde dir jetzt eine intelligente Frage stellen, aber du musst erstmal von Anfang an erklären nochmal, was es damit überhaupt aussieht. Hat.
Ja, ich leg los.
Ja.
Also, wenn du ein normales Objekt kaufst, wo du kein Erbbaurecht hast, dann kaufst du ja Haus plus Grundstück.
Ja.
Du hast alles inkludiert, das ist nicht gesplittet in der Regel, es sei denn, du baust neu und teilst das dann irgendwo und machst einen geteilten Prozess. Aber beim Erbbaurecht ist das so, du kaufst das Haus und pachtest das Grundstück.
Das heißt, das gehört dir gar nicht richtig.
Richtig, genau. Mhm. Und das hat meistens dann auch den Vorteil, dass der Kaufpreis natürlich niedriger ist, weil du das Grundstück halt nicht kaufst.
Ach so, ja.
Mhm. Ja. Und du quasi dafür eine Pacht, also ähnlich wie eine Miete zahlst, für dein Grundstück.
Ist das dann monatlich oder was? Oder jährlich? Oder
ja,
ist das ein extra Mietvertrag?
Ja, das nennt sich dann ein Erbbaurechtsvertrag. Mhm. Und ein Erbbaurechtsvertrag ist halt so strukturiert, dass der in der Regel für 99 Jahre abgeschlossen wird.
Also.
Und dann gewisse Bedingungen dran geknüpft sind. Wie zum Beispiel, es bedarf der Zustimmung, wenn du einen Kredit aufnehmen möchtest. Das heißt, der Grundstückseigentümer kann dir vorgeben oder gibt dir vor, mit wie viel Darlehen du überhaupt das Grundbuch belasten darfst.
Ah.
So, das ist zum Beispiel ein Nachteil zu einem normalen Objekt, wo du das nicht hast. Weil wenn der zum Beispiel sagt, was normal ist, du kannst das Haus gerne kaufen, aber das Grundbuch darf nur zu 80% belastet werden.
Ah.
So, wenn das Haus jetzt 200.000 kostet, musst du mal so schlappe 60.000 Euro Eigenkapital haben. Das heißt, er gibt dir schon vor, dass du eine gewisse Eigenkapitaldichte haben sollst. Zudem halt noch der Erbbauzins, so schimpft sich das. Das ist dann diese, ich sag jetzt mal, Miete, die du bezahlst.
Ja.
Die fällt jährlich, halbjährlich, quartärlich an, je nachdem, wie das vereinbart ist. Aber die halten sich, also wenn du die Summe hören würdest, dann würdest du sagen, klingt irgendwie wenig. Also ein Erbbauzins bewegt sich immer zwischen, also ich sag mal aus der Praxis, jetzt allgemein, zwischen 600 Euro und 2000 Euro im Jahr.
Okay.
Das heißt, es ist schon oftmals günstiger in den Gesamtkosten zu pachten, als das Grundstück zu kaufen. Aber du brauchst mehr Eigenkapital, um ein Erbbaurechtsobjekt wirklich kaufen zu können.
Okay, das ist die Konstellation.
Genau.
Klingt, weiß ich nicht, für mich bin ich so jemand, der das, ja, also klingt jetzt nicht so verkehrt eigentlich.
Es kommt drauf, also ich sag mal so, die Menschen nehmen viel in Kauf, wenn es das passende Objekt in der passenden Lage ist. Ne? Also wenn du jetzt schon ein Objekt hast, wo du sagst, ha, bisschen Bauchweh, nicht die richtige Lage, da ist was relativ schnell aus dem Rennen, ne? Muss man sagen. Aber wenn es die Lage ist, dann merke ich schon, dass eine extreme Motivation da ist, um das zu drehen. Ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe vor kurzem zwei Projekte Richtung KMUNA gehabt. Da haben die Menschen für knapp 250.000 Euro 120 Quadratmeter Haus gekauft, was irgendwie 30 Jahre alt ist. Das ist ein super guter Kaufpreis dafür. Ne? Aber die Kundenstruktur war so, dass sie das auch konnten. Weil du hast jetzt da ein paar Sachen, die ich erklären muss. Du kaufst das Haus, nicht das Grundstück. Und der Erbbaurechtsausgeber, dem das Grundstück gehört, der hat einen Erbbaurechtsvertrag irgendwann gestaltet. In Kombination mit einem Notar, wo dann die Auflagen drinstehen. Der hat zum Beispiel auch ein Vorkaufsrecht. Also das heißt, in der Regel, wenn das Haus verkauft wird, darf der sich noch zwischenschalten und sagen, ich möchte das ganz gerne kaufen. Das ist ja das, was in der Allgemeinheit auch immer so als Riesengefahr kommuniziert wird. Ich kann niemals ein Erbbaurechtsobjekt kaufen, weil Sonst kauft er mir das irgendwann ab oder der kann mir nach Ablauf der Laufzeit vom Erbbaurechtsvertrag, kann er mit gewissen Bedingungen das Objekt an sich nehmen. Ja, also zu Bedingungen, die im Erbbaurechtsvertrag drinstehen. Das heißt, wenn du jetzt ein Haus kaufst, Dirk, mit einem Erbbaurecht,
ja,
und da sind jetzt nur noch 30 Jahre Laufzeit bei dem Erbbaurechtsvertrag, da würde ich mir schon überlegen, ob ich das mache oder nicht mache.
Okay.
Weil nach 30 Jahren müsste der Vertrag neu aufgesetzt werden, was in der Regel gemacht wird. Und kombiniert mit jemanden aus meinem privaten Umfeld, den ich wirklich sehr schätze, und kombiniert mit meiner Erfahrung, womit wir dann 60 Jahre, glaube ich, dann haben, ist in den 60 Jahren Karriereweg nur ein einziges Mal ein Fall aufgetreten, wo der Erbbaurechtsausgeber gesagt hat, ich kaufe das Objekt und der andere kriegt das nicht oder nach Ablauf hat er das an sich gerissen, wenn man das so ganz krass sagen darf. Aber weil es ein Juwel war in einer Prime-Lage, in einer Innenstadtlage, wo es einfach zu lukrativ war.
Ja, okay.
Ja, aber verstehe. Dass dir zum Beispiel das Objekt, ich will nicht sagen, das kann nicht passieren, weil man muss das Risiko natürlich benennen, ne? Aber das in der Praxis habe ich es selber noch nie erlebt, dass der Erbbaurechtsausgeber bei Verlängerung gesagt hat, ich will das jetzt Haus haben, ich will das Haus haben, ihr müsst hier raus.
Und die müssen aber, nehmen wir mal, bleiben wir bei dem Fall, wenn der das macht, dann müssen die den Kaufpreis vereinbaren.
Ja, genau, da gibt es gewisse Bedingungen. Das geht ja,
gut, also Worst-Case-Szenario ist, dass du dann den Kaufpreis bekommst und da raus musst, obwohl du eigentlich gerne drin bleiben willst, aber das Geld ist ja nie weg.
Ja, genau, das Geld ist nicht weg, aber du hast dein Haus.
Ja, okay, verstehe. Ja.
Und das, muss man
und das kommt aber selten vor.
Das, also, das ist noch nie passiert
bei mir. Ist gar nicht, ja.
Plus die 45 Jahre Erfahrung von den Menschen, den ich kenne, also 60 Jahre. Und das war auch jemand, der wahnsinnig viel
erfahren hat. Warum sollte man es auch machen? Also es macht da eigentlich nur fast gar keinen Sinn, auch für denjenigen, der das Grundstück gehört.
Zumal muss derjenige auch unheimlich liquide sein. Mm. Der muss innerhalb von 2 Monaten das entscheiden.
Mm.
Also
verstehe.
Mal eben 250, 300k für ein Haus. Mm. Also ist ja auch nicht unbedingt Usus, dass das jeder sofort kann. Ne? Auch wenn es ein Erbrechtsausgeber ist, ne, in dem Fall. Okay.
Was genau. Ist, wenn der stirbt, dann übergibt er das an seine
An die Erben. Erbfolge, ja. Geht in der Erbfolge dann weiter, dann bekommen die das natürlich. Ne?
Und das ist ein Notarvertrag, also es ist ja ein sicherer Vertrag, dann wo der Notar auch darauf achtet, dass der Vertrag für beide Parteien passt.
Genau, richtig. Okay. Also der Erbbaurechtsvertrag geht knallhart nach den Sachen, die der Erbbaurechtsausgeber möchte. Also. Da gibt es zwar einen gewissen Rahmen, wo er sich drin bewegen muss, nach meinem Kenntnisstand. Aber um zur Baufinanzierung zurückzukommen, was halt ganz wichtig ist, also ich mache diese Fälle, prüfe die auch, aber da musst du im Vorfeld unglaublich viel vorab fragen, bevor du die Baufinanzierung überhaupt rechnen kannst. Mhm. Egal, was ich im frühen Status vorher sage, es wäre nie richtig, wenn ich gewisse Fragen vorher nicht geklärt habe. Beispiel, erhält die Bank den Vorrang vor den Rechten vom Erbbaurecht, beispielsweise das Vorkaufsrecht, hat eine Einwirkung auf die Bewertung.
Die Bank mag das ja nicht, wenn sie dann in den anderen rankommt.
Zum Beispiel, ist keine Katastrophe, aber muss ich halt wissen, ist eine Nuance. Dann, wie hoch ist der Erbbauzins? Wann wurde der beim letzten Mal angepasst? Wird er wieder angepasst? Ne? Ist auch ganz wichtig, weil das auch bei der Bewertung relevant ist. Dann ganz elementar, ich hole mir immer eine aktuelle Bestätigung von dem, wie hoch der Kredit belastet werden darf. Was im Erbbaurechtsvertrag steht, ist das eine. Ich möchte das immer nochmal in einem Schreiben haben vom Erbbaurechtsausgeber, wo er mir runterschreibt, Stillhalteerklärung wird abgegeben, Vorkaufsrechtverzicht erfolgt, Belastung bis hierhin ist möglich, Vorrang nicht gestattet, gestattet, dass ich diese 4 Fragen vorher erstmal klar habe.
Sonst machst du alles und am Ende gibt es einen Crash, weil da irgendwas nicht passt.
Und ich habe das leider in der Praxis schon oft gesehen, ich zeige ja nicht gerne mit Finger irgendwo hin, aber da kommt jetzt wieder diese Haltung, ich will die Menschen schützen, dass Kreditvermittler die Verträge einfach in die Umsetzung bringen. Ja, danach sind die ja raus im Folgeprozess und danach die Kohle nicht rauskommt aus der Baufinanzierung. Weil die Bestätigung fehlt, weil irgendwas anderes nicht kommuniziert worden ist. Jetzt hast du mich ein bisschen kennengelernt. Mir ist der Gewinn und Ertrag liegt nicht an erster Stelle, sondern mir ist meine Mission wichtig. Ich möchte die Menschen ins Eigenheim bringen. Ne? Da ist die Reihenfolge jetzt ganz elementar. Wenn ich jetzt sage, ich mache schon mal den Vertrag und danach ist mir alles egal, dann hätte ich ja meinen Ertrag gehabt.
Ja, ja.
So, ist aber nicht der richtige Weg. Ist grundsätzlich auch nicht der richtige Weg und bringe ich auch niemanden in meinem Team so bei. Ich sage, Leute, ihr müsst erstmal gucken, was für den Menschen wichtig ist, was für den Prozess wichtig ist. Und wenn die beiden Komponenten stimmen, dann kommt das andere sowieso von alleine. So, und wenn du dort einen Schritt zu schnell gehst und die Themen nicht geklärt hast, dann hast du im Nachhinein Themen, die du definitiv nicht haben möchtest. Nee. Das heißt, in dieser dynamischen Zeit, sage ich, bin ich auf der einen Seite völlig dankbar, wenn ich solche Fälle habe, weil die sind langsamer, die sind entspannter, die haben nicht so viel Druck unterm Kessel, weil du kannst dich ja nicht bewegen, wenn die Sachverhalte nicht geklärt sind.
Ja.
Brauche aber einen unfassbar hohen Detailgrad in der Prüfung, viel Vertrauen im Teamwork mit dem Kunden und auch mit dem Mehrbereichsausgeber. Ich hole dann immer alle direkt an Bord. Ich sage, komm, lass uns mal kurz quatschen, wie wir das lösen können, damit wir da schnell irgendwie zur Pötte kommen und dann den Kredit aufsetzen können.
Sind das immer Einzelpersonen oder sind das manchmal auch irgendwelche Genossenschaften oder irgendwas anderes? Oder?
Das sind teilweise Institute, das sind Landwirte, die Gemeinde zum Beispiel. Es kann auch ein Immobilienunternehmen zum Beispiel
also
sein.
Also unterschiedlichste Art.
Unterschiedlichste Art.
Und gibt es eine Begrenzung, was diese Anpassung des Zinses dann angeht?
Ja, das ist im Mehrbereichsvertrag fixiert.
Okay. Auch für die kompletten 99 Jahre dann, wenn man jetzt 99 Jahre hat. Das heißt, ich kann nicht irgendwann mal sagen, jetzt sei ja immer doch.
Ja, du kannst jetzt nicht sagen, der macht das eine Jahr 1.000, das nächste 5.000 im Jahr. Also das jetzt nicht. Ne? Also es, das hat auch gewisse Bedingungen, die in den Verträgen festgesetzt sind. Ich muss aber dazu sagen, ich bin jetzt kein Experte, der juristisch so fit ist, dass der wüsste, wie man einen Erbbaurechtsvertrag gestaltet.
Ja, gut, aber du ab dem Moment, wo es dann für die Baufinanzierung interessant wird, kennst du dich ja aus dann mit den Dingen.
Genau, also dass ich einschätzen kann, ob das eine krasse Konsequenz hinten raus hat. Und ich muss aber auch dazu sagen, da ist ja in Anführungsstrichen ja nicht nur mein Erfahrungsgrad da, die Menschen, die bei uns in den internen Abteilungen sind, die sehen ja noch viel, viel mehr als ich durch den großen Umschlag. Und wenn die nachher etwas für gut befürworten, da habe ich ein immenses Grundvertrauen drin. Genauso wie, wenn die sagen, Herrscher, irgendwie, das passt nicht.
Ja.
Ich sage, okay, Meinung wird akzeptiert und respektiert. Vielleicht sehen sie auch ein, zwei Dinge mehr als ich gerade. Das kann auch mal sein. Und dann musst du das einfach annehmen und deinem Kunden dann sagen.
Mhm. Gut, ja, ich bin jetzt, ich weiß nicht, ich glaube, so wie du es eben beschrieben hast, es ist so ein bisschen individuell, ob man sowas machen würde oder nicht und ob man das gut findet oder nicht oder wie sehr man auch das Haus möchte oder wie sehr man das Grundstück möchte oder die Lage möchte. Deswegen, ich würde jetzt, wäre jetzt auch nicht so, dass ich sofort sagen würde, ich würde es auf keinen Fall machen, aber und ich bin ja auch, ich habe ja ein bisschen Urvertrauen in die Gesetze unseres Landes. Ja. Die sind meistens ja recht ausgewogen, dass nicht irgendeiner über den Tisch gezogen wird.
Ja, 100%. Und wenn eine Situation kommt, wo es dann nicht passt, das hatten wir zum Beispiel im Projekt hier in unmittelbarer Nähe, in einer guten Lage, da hat sich zum Beispiel durch die Folgeprüfung ergeben, dass der Erbbauzins von 1.000 Euro auf 5.000 Euro im Jahr wächst, weil das nie angepasst worden ist. Mhm. Und die hatten das Recht, das zu tun. Und dann ist der Kunde natürlich sofort ausgestiegen.
Naja.
Also wenn du schon 400, 500 Euro Miete bezahlst, Pachtzins, Miete, wie auch immer du es bezeichnen möchtest, ne? Im Monat nur fürs Grundstück und dann kommen jegliche andere Belastung oben mit drauf und der Kaufpreis ist eigentlich nicht angemessen runter, dann rechnet sich das nicht. Also die Leute, die Menschen wissen schon ganz genau, was denen gut tut und was denen nicht gut tut. Das ist immer wieder die gleiche Beobachtung.
Und bei den beim jetzt Altbau und so, da muss man, das ist ja gesetzlich verpflichtend, dass man das damit reinschreibt, wenn das dann Erbbaurecht ist, ne? Ist ja klar. Hier, wenn man irgendwo eine Annonce liest oder so von
muss
irgendwas,
muss überall ausgewiesen sein. Ne? Das muss überall ausgewiesen
sein. Nicht, dass manche erstmal irgendwie ein Gespräch wollen und dann erstmal mit der Sprache rausrücken, sozusagen.
Hast du manchmal auch.
Okay.
Also die ersten Dokumente, die ich prüfe, um zu gucken, ob da irgendwas dran ist, was nicht funktioniert, ist das Grundbuch. Da siehst du sofort, ob da Rechte drin sind, Erbbaurechte, etc. Ich mache mir sofort bei Tim Online die Flurkarte auf, um zu gucken, ob die Zugänge zu dem Grundstück gegeben sind oder ob das ein Gewerbegebiet ist über Boris NRW. Das sind so Automatismen, die hat man irgendwann drin. Wenn du mir jetzt zum Beispiel ein Exposé schickst, habe ich das in 5 Minuten durchgeleuchtet, ob das Ding wandelbar ist oder nicht wandelbar ist, anhand von den ganzen Prüfprozessen, die da sind. Du musst die Rechte prüfen, die Lage prüfen und die Beschaffenheit Grundstück. Also das heißt, ist das ein Gewerbegebiet zum Beispiel, ne? Oder ist das ein Mischgebiet, ist das ein Wohngebiet? Das hast du sehr schnell durchgeleuchtet. Und dann kannst du am Anfang dem Kunden auch schon sehr, sehr schnell Indikationen geben, so nach dem Motto, du kannst diese Geschichte weitergehen oder du kannst diese Geschichte vielleicht nicht weitergehen. Weil ich sag mal, ein Objekt im reinen Gewerbegebiet ist so gut wie nicht finanzierbar. Mhm. Und wenn er gerade eine Villa gefunden hat im Gewerbegebiet und die haben möchte, geht halt nicht.
Ja. Genau. Spannend. Guck mal, jetzt haben wir wieder in 13 Minuten den Dirk aufgeklärt.
Voll.
Jetzt, wenn mich nächstes Mal einer fragt, kannst du was zum Erbbaurecht sagen? Kann ich sagen, oh, kenn mich aus.
I'm pro.
Genau. Na gut, ja, liebe Hörer, ich hoffe, ihr konntet ja auch was mitnehmen und wenn es für euch interessant ist, gerne auch mal in die Playlist reinschauen. Wir haben die unterschiedlichsten Themen, um die es geht. Abonnieren macht sowieso Sinn, dann kriegt ihr mit, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, spezieller Natur oder irgendwas vorhabt in der Richtung, Sinan ist für euch da.
Jo. Auf jeden Fall.
Bis dann.
Bis dann. Ciao, ciao.
Die Mission für heute ist beendet. Doch Ihr Weg zur individuellen Baufinanzierung hat gerade erst begonnen. Folgen Sie diesem Podcast für Spezialwissen rund um Baufinanzierung. Und wenn es ernst wird, buchen Sie Ihren Finanzierungsexperten. Wort, Wert, Wohnen. Der Baufinanzierungspodcast mit Sinan Natscha. Bis zur nächsten Entscheidung.